Werbung!
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.
Philipp! Jetzt muss ich mal deuten. Also ich muss ja immer deinen Einstieg deuten. Du hast nicht Berlinert, du hast nicht müde geklungen, du hast auch nicht wütend geklungen. Was war das diesmal?
Ich befinde mich in Lifestyle-Teilzeit, wie unser Kanzler das so gerne sagt. Also heute nur noch den Podcast aufnehmen und danach schön die Füße hochlegen. Ich bin allerdings auch tatsächlich noch ein bisschen geschafft von der Champions League-Konferenz, Gruppenphasen-Konferenz-Endphase, die gestern sehr, sehr viele, doch sehr, sehr dramatische Szenen mit sich gebracht hat. Wir haben Situationen erlebt, gerade bei Benfica Lissabon, gegen Real Madrid 3-2. Die müssen wir gleich mal rekapitulieren. Aber die Gänsehaut, die uns diese Schlussphase gemacht hat, die haben wir natürlich auch bei unserem Intro.
Ein emotionales Intro, eigens für diese Folge aufgenommen.
Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los.
Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
Ja, leg mich!
So, jetzt. War natürlich Quatsch, aber irgendwas muss man ja sagen. War das gleiche Intro wie immer. Philipp, ich war gestern nicht imstande zu gucken, weil ich in Neuss, da wo das Gewitter war, auf der Bühne gestanden habe. Ich konnte nichts gucken, ich musste mir alles erzählen lassen. Aber weil du gesagt hast, ganz, ganz viele spannende Momente. Ich habe eigentlich überall in allen Medien immer nur den einen angeboten bekommen, das Siegtor von Benfica Lissabon, also das 4-2, das letzte Tor. Waren wirklich so viele Momente oder war es der Moment, der alles überstrahlt hat?
Eigentlich war es der Moment, weil er die höchstmögliche Dramatik bot. Denn es stand 3-2 für Benfica Lissabon unter José Mourinho gegen Real Madrid und dieses 3-2 klang eigentlich schon sehr, sehr gut und Benfica spielte in der Nachspielzeit schon so ein bisschen auf Zeit, ließ sich fallen an der Eckfahne und rumgedönst und so weiter. Dann checkten sie plötzlich, dass sie 4-2 gewinnen müssen, um noch an Marseille vorbeizuziehen und in die Playoffs hineinzugeraten. Und ganz zum Schluss in der letzten Minute raste dann auch Trubin, der ukrainische Nationalkeeper und der Keeper auch von Benfica Lissabon, nach vorne und schädelte den Ball auf ganz wunderbare Weise hinein ins Tor. Riesenjubel, er wurde unter allen Mitspielern und dem Staff und allen anderen Leuten begraben, sodass man zwischendurch fast ein bisschen Angst hatte um seine Gesundheit. Und Benfica Lissabon war im Achtelfinale, zumindest in den Playoffs zum Achtelfinale. Das war eine Errettung in letzter Sekunde und alle warfen den mentalen Turbo an, nicht nur die Spieler. Und da komme ich auch gleichzeitig ein bisschen zur Dramatik und gleichzeitig zu einer kleinen Kulturkritik an den Reportern. Aber wir hören mal kurz rein, was Adrian Geiler, der Reporter, dazu zu sagen hat.
Trubin! Trubin! Trubin!
Und da muss ich sagen, Arndt, das ist etwas, was sich erstmal wahnsinnig gut anhört und mir auch Gänsehaut verursacht hat. Aber dann habe ich die Bilder dazu gesehen und dann sitzt der Reporter in so einem Großraumbüro, so wie Schadensregulierung bei Stromberg, und wirft den Turbo an und greift sich an den Kopf und wirft sich beinahe vom Bürostuhl. Und dann denke ich immer, lass den Zuschauern doch wenigstens die Illusion, dass du im Stadion sitzt und nicht in so einem komischen Unterföhringer Großraumbüro. Also gruselig. Ich würde mich niemals als Reporter so abfilmen und vor allen Dingen auch in diesem geistigen und Zustand.
Ja, wobei das Abfilmen von Reportern grundsätzlich ein Problem ist. Also das setzt ja immer eine Eitelkeit und einen Geltungsdrang voraus, der eigentlich in der eigenen Arbeit bei der Reportage eines Spiels im Hintergrund sein sollte. Also vor allen Dingen, du merkst ja auch bei vielen sich selbst filmenden Reportern, dass die erkennbar, was psychologisch ja auch nachvollziehbar ist, denken, oh, wie jubel ich jetzt mal und versuche besonders geil da und leidenschaftlich dabei auszusehen, wie ich gerade jubel. Also das finde ich generell eine Unart, aber da sind wir wahrscheinlich auch zu sehr Boomer. Muss das mittlerweile so sein. Genau wie ich es auch eine Unart finde, zu sehr zu klingen, wie als wäre der Reporter schon immer Benfica-Fan gewesen. Als wäre da gerade ein Lebenstraum für ihn in Erfüllung gegangen durch dieses Tor. Das ist das Zweite, was mich stört. Und das Dritte, was mich stört, ist, natürlich war das ein ganz besonderer Moment, augenscheinlich. Aber es wird eben auch viel zu viel dann gekünstelt hochgejatzt, weil mittlerweile dann bei jedem jedem Tor kommt dann, was ist denn hier los? Und dann kommt eine Jubelorgie. Und vielleicht war es aber nur das 2:3 bei irgendeinem Zweitligaspiel, wo es nochmal spannend wird. Also keine Ahnung. Es wird dann einfach mir zu viel draus gemacht. Und es ist dann auch viel zu wenig authentisch.
Ja, es ist nicht authentisch, zumal wenn dazu empfehle ich wirklich auch einmal nur die Visite bei der dritten Liga, wenn irgendwie Hoffenheim 2 noch ein Tor macht und der wirft dann alle Emotionen raus, die man sich irgendwie vorstellen kann, um danach dann so nüchtern zu sagen, Hoffenheim 2 stellt auf 3:1, hier ist noch alles drin und wir gehen mal wieder rüber nach Rostock. Mhm. Und in dieser, finde ich, in diesem Method Acting, was die Leute da veranstalten, gibt es dann auch gar keine Unterschiede mehr. Also sonst würdest du ja auch denken, dass die ganz großen Momente, die großen Worte dann auch den großen Toren und den besonderen Momenten vorbehalten sind, aber das funktioniert halt nicht. Das funktioniert nicht, wenn du alles so wie so ein Marktschreier rausposaunst. Ansonsten war es so, muss man eben auch mal sagen, dass die Champions League Endphase alle Vorbehalte und die Vorteile auch dieser Gruppe bestätigt haben. Für mich war es nicht spannender als vorher in der Gruppenphase. Da gab es ja manchmal auch eben dann nur in diesen Viererkonsortien auch mega spannende Szenen oder Rettungen in letzter Sekunde. Also sehr viel spannender hat es das alles nicht gemacht. Es gab auch eben triste, sehr, sehr triste Momente wie Frankfurt gegen Tottenham. Und leider, der BVB ist leider auch verkackt. Aber bleiben wir mal bei Frankfurt. Der neue Trainer, Ante Porters, offenbar ein verrückter Hund.
Ante mit Vornamen und Porters mit Nachnamen, oder?
Ja, genau. Ante Čović und Ante Porters. Das ist Latein, mein Lieber.
Ach so. Achso, du bist ja so einer, genau. Nee, Riera heißt er. Ich habe ihn bislang nur am Rande immer wahrgenommen, aber es kursieren interessante Sachen über ihn. Also er scheint ein sehr lebhafter und leidenschaftlicher Mensch zu sein und wird im Übrigen in seiner bisherigen Liga sehr kritisch gesehen. Ich habe gestern einen Eintracht-Fan-Account gefunden, wo Zitate gepostet worden sind von ehemaligen Kontrahenten von ihm, die sagen, ich habe noch nie einen so respektlosen Menschen gesehen oder es ist eine Schande für unseren Fußball, wie der sich benimmt an der Seitenlinie oder es gibt niemanden, der so sehr scheißt auf seine Gegner wie Riera. Also und dann haben gleich Eintracht-Fans aber lobend drunter geschrieben, na endlich haben wir mal so einen Typen und der könnte uns ganz gut tun und willkommen bei der Eintracht. Ich bin gespannt, also es scheint wirklich ein sehr unterhaltsamer Charakter am Spielfeld dran zu werden.
Ja, und es gab außerdem auch diverse Videoclips, die ihn bei der Ansprache an die Mannschaft in der Kabine zeigen und das ist so eine Mischung aus Peter Hyballa und Alex Ferguson, also irrer Blick und zwischendurch auch sehr, sehr direkte Ansprache an seine Spieler. Der guckte einen dann so sehr, sehr durchdringend an. Ich weiß nicht, kennst du das bei Asterix auf Korsika, wo die Stammeshäuptlinge in der Höhle eintreffen und ganz zum Schluss quiekt doch noch ein Wildschwein. Obelix fragt, welcher Stammeshäuptling ist das? Und dann kommt ein so ein kleiner dicker Korso und sagt, kannst du einen Stammeshäuptling nicht von einem Wildschwein unterscheiden und guckt ihn so an. Und Obelix sagt dann nur, guck mich bitte nicht so an, da bekomme ich Kopfschmerzen von. Und so ist tatsächlich auch der neue Trainer von Eintracht Frankfurt so ein Psycho, ein klassischer Psycho. Aber irgendwie finde ich das mal nett, weil Dino Topmöller war so ein ganz kleines bisschen trotzdem Sparkassenangestellter, so einer, der dir irgendwie noch einen Dispo-Kredit aufschwatzt und so. Finde ich eigentlich reizvoll, dass man sich dafür entschieden hat. Und man muss ja auch sagen, der Haussegen hängt da ja insgesamt so lustig schief. Also die konjunkturelle Delle, die es da gab, bei der Eintracht nur noch, glaube ich, Platz 6 oder 7, auch mit einem ordentlichen Punkteabstand inzwischen zu den Champions League-Rängen, das hat so Unzufriedenheit hervorgerufen, unter anderem jetzt bei der Jahreshauptversammlung, wo Axel Hellmann versucht hat, so abzulenken, indem er gesagt hat, hey, die Stuttgarter, die lachen über uns, sinngemäß. Ne? Findest du das nicht auch ein bisschen wehleidig? Jetzt die Frankfurter, die haben so tolle Jahre hinter sich und jetzt wird schon gemotzt?
Naja, die sind natürlich in der klassischen Champions League-Falle eigentlich, wo viele Mannschaften landen, die es dann irgendwann 1, 2, 3 Mal schaffen, weil natürlich die Ansprüche steigen und die Verträge teurer geworden sind, wenn du dich so weit vorgewagt hast wie Eintracht Frankfurt. Und sie haben zum ersten Mal seit Jahren das Problem, dass die Neuzugänge nicht sofort reinknallen. Also sie haben ja bislang immer, wenn sie so einen wie Vahi geholt haben vor Jahren, wusstest du immer, der macht 17 Tore. Der hat nun gar nicht funktioniert, ist glaube ich schon wieder weg. Johnny Burkhardt ist verletzt, auch natürlich ein sehr, sehr guter Einkauf. Sie haben immer noch eine sehr gute Mannschaft, aber sie haben eben eine Mannschaft, wo die Neuzugänge nicht sofort, wie in den letzten Jahren, immer gleich die Liga zerschossen haben und haben dafür dann eben in den letzten Jahren auch zu viel große Qualität verloren, um das ohne Probleme und ohne Reibungsverlust auffangen zu können, wenn die Neuzugänge mal nicht funktionieren. Und wenn du dann in der Champions League bist, wie gesagt, der Kader ist teurer geworden, du hast eine erhöhte Erwartungshaltung sowohl im Verein als auch bei den Fans, weil die zwar jetzt wahrscheinlich nicht jedes Jahr die Champions League erwarten, aber schon, dass du durch das Geld, was du jetzt in den letzten Jahren generiert hast, so sehr geboostert bist, dass du auf jeden Fall in der Bundesliga zu den Großen gehören müsstest irgendwann mal. Wenn das dann nicht passiert und du dann wirklich keinen ansehnlichen Fußball spielst und viel zu wenig Punkte hast eigentlich für die Qualität des Kaders, dann hast du natürlich ganz schnell ein Pulverfass, in dem du als Trainer ganz schnell in Erklärungsnot gerätst. Topmöller hat auch das große Problem gehabt, dass er schon mehrmals angeschossen war und sich dann noch den Kopf wieder aus der Schlinge ziehen konnte. Also Es ist eine ganz, ganz, ganz fragile Situation gefühlt gerade bei der Eintracht.
Ja, und natürlich blicken dann alle so mit Schrecken auf so andere Beispiele wie Borussia Mönchengladbach, die zwischendurch auch mal in der Champions League waren und dann doch abgestürzt sind und dann mit einem wahnsinnig teuren Kader ganz normal in der Bundesliga spielen mussten. Union Berlin hatte ja ein ähnlich großes Thema nach einer doch relativ desaströsen Champions League-Saison. Und trotzdem finde ich die Gereiztheit und die Buhrufe und so weiter schon erstaunlich, weil man würde doch eigentlich denken, Leute, ihr habt so viele gute Jahre hinter euch, jetzt haltet auch mal ein kleines bisschen die Füße still und man wird ja zumindest im nächsten Jahr auch noch den einen oder anderen verkaufen können. Also die Art und Weise, wie momentan insbesondere über Krische geredet wird, hat mich schon ein bisschen irritiert.
Man darf auch nicht ich finde, man sollte immer den klassischen Satz, der manchmal dumm ist und manchmal auch überhaupt nicht passt, aber in dem Fall passt er einfach, man darf auch nicht vergessen, wo wir herkommen.
Ah.
Ich finde, das ist bei so einem Verein immer wichtig, dass du weißt, du bist eben nicht eine Mannschaft, die seit 20 Jahren in der Champions League spielt und die Spieler für 100 Millionen einkaufen kann und dann im nächsten Jahr Spieler für 180 Millionen verkauft und so weiter. Das ist bei Eintracht jetzt einige Jahre sehr gut gegangen. Man hat aber nicht die Garantie, dass das immer funktioniert. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann musst du halt trotzdem immer noch Eintracht Frankfurt sein und sagen, ja, wir müssen uns auf den Hosenboden setzen und jetzt wieder arbeiten, damit wir wieder in der Liga ein bisschen besser reüssieren als bisher in der Saison. Aber wir sind kein Verein mit eingebauter Garantie, dass wir nächstes Jahr wieder Vierter oder Dritter werden.
Ja, ich finde ohnehin, wenn du eine Garantie willst, dann gehst du halt zum Starlight Express oder zum Phantom der Oper. Also dann setzt du dich in ein Musical und kriegst verlässliche Unterhaltung. Das Schöne ist doch viel mehr, dass du natürlich nicht weißt, wie es ausgeht. Deswegen gehen die Leute zum Fußball, hat Sepp Herberger ja schon gesagt, sagen wir ja auch. Insofern finde ich, kann man auch mal eine kleine konjunkturelle Delle ertragen und das mal ein bisschen gelassener nehmen. Wie gesagt, es gab ja auch Irritationen in Stuttgart, weil Axel Hellmann ja sagte, da gibt es ganz viele Leute, die sitzen mit ihrem Brustring vor den sozialen Medien und dort wird dann aber auch richtig über die Eintracht gelästert und gelacht und so weiter. Sinngemäß habe ich so gedacht, sich an VfB Stuttgart abzuarbeiten, macht Eintracht Frankfurt auch unnötig klein und hat mich auch ein bisschen gewundert, warum er sich ausgerechnet die so als Hauptgegner und Hauptangriffspunkt ausgesucht hat. Aber wir halten mal fest, schön, dass, wie gesagt, jetzt so ein leicht verrückter Trainer kommt. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, dass das funktioniert. Oder es geht so wahnsinnig schief. Es geht so Werder Bremen Atemos schief. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Ich gucke auf die Tabelle und du hast ja auch ein Bild veröffentlicht, auf dem du ganz schick mit Mütze da standst und etwas melancholisch an deinem Kaffeebecher gezogen hast bei dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Ja. Du tatst mir ein bisschen leid, weil ich dachte, man möchte erstens nicht zu Hause verlieren, man möchte nicht in Abschiedskampf rein und möchte vor allen Dingen nicht gegen diese Kreisliga-Truppe gefühlt vom Ambiente her gegen die TSG Hoffenheim so verlieren, die auch noch ganz stark waren. Also magst du uns ein kleines bisschen von deinem melancholischen Abend erzählen?
Muss ich ja wohl. Also es war sehr kalt. Und bei Hoffenheim, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, wurde von Hansi Küpper mehrmals darauf hingewiesen, was ich einen erstaunlichen Fakt finde, dass die seit dem 6. Spieltag exakt genauso viele Punkte geholt haben wie Bayern. Also es ist eine Mannschaft, die wirklich unfassbar marschiert und du hast auch gesehen, es ist eben auch nicht eine dieser, die gehen ja nach einem anderen Muster vor als Eintracht Frankfurt. Die haben auch gute Spieler geholt, wie Aslani oder so aus der zweiten Liga, aber die haben eine Mannschaft, die profitiert immer noch sehr von Kramaric, der eigentlich auch schon mal x-mal abgeschrieben war, aber sie haben eine Mannschaft, die wirklich perfekt zusammengestellt ist. Also sie haben wirklich Spieler, die in der Regel jetzt nicht 30, 40 Millionen kosten, sondern die sie für immer noch gutes Geld, aber für viel weniger Geld als die anderen Mannschaften, die da oben stehen, zusammengeholt haben. Und sie profitieren sehr davon, dass sie, und da sind wir vielleicht beim Trainerthema, dass sie an ihrem Trainer festgehalten haben. Zu einer Zeit, als jeder dachte, warum schmeißen die den nicht raus? Warum gehen die mit dem noch in die Saison? Der ist doch schon komplett erledigt, der ist doch schon eine Lame Duck, Ilzer. Und sie haben an ihm festgehalten und er scheint ja offenbar sehr, sehr, sehr viel richtig zu machen. Und es war einfach offenbar die Situation, der hat ein bisschen Zeit gebraucht mit der Mannschaft. Und das ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür, dass man an so einem Trainer, wenn man von ihm überzeugt ist, auch mal gegen äußere Widerstände festhalten sollte, auch wenn mal eine Zeit lang die Ergebnisse nicht kommen. Und ich habe gestern übrigens, witzigerweise, bin ich von einem mir völlig unbekannten Menschen bei Instagram angepisst worden. Ich soll doch mal endlich meine Meinung zu der Lage von Werder Bremen sagen, aber das darf ich ja bestimmt nicht, weil ich ja da arbeite. Haha, dann kam, wes Brot ich esse, das Lied ich singe oder so ähnlich in der Richtung. Habe ich keinen Bock gehabt auf den Typen. Weil der Punkt ist, ich habe natürlich auch ein Fanherz. Und wenn es dem Verein schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Und wenn ich der Meinung wäre, da sind mehrere Leute, die dilettieren da ganz furchtbar rum, würde ich das auch offen sagen. Aber ich finde immer, man muss wirklich differenzieren, was da passiert. Und Werder hat zum Beispiel in diesem Jahr bislang als Gegner gehabt Dortmund auswärts, Frankfurt zu Hause, Leverkusen auswärts und jetzt Hoffenheim. Das sind drei Mannschaften, die spielen in der Champions League und eine, die spielt wahrscheinlich nächstes Jahr in der Champions League. Und sie waren bis auf vorgestern gegen Hoffenheim, da war es wirklich nicht so gut. In allen drei Spielen vorher haben sie gut gespielt und hätten eigentlich in allen drei drei Spielen vorher was holen. Also Frankfurt hätten sie schlagen müssen. In Dortmund haben sie 60 Minuten lang die besseren Chancen gehabt und die Dortmunder haben ihre eigene Mannschaft ausgepfiffen. Und in Leverkusen haben sie nur 0-1 verloren, haben einen Elfmeter nicht gekriegt, haben einmal den Pfosten getroffen und hätten eigentlich auch was holen können. Solange das so ist, finde ich, hast du kein Anzeichen dafür, dass ein Trainer mit der Mannschaft nicht weiß, was er mit der machen soll, sondern die haben einen klaren Plan, die haben sehr starke Gegner gehabt, die hätten mit ein bisschen Glück auch den einen oder anderen Punkt mehr geholt. Ganz bitter ist übrigens auch, sie haben gegen Frankfurt in der 94. den Ausgleich gekriegt durch ein etwas bizarres Tor. Hätten sie das nicht bekommen, dann würdest du jetzt nicht mehr von 9 Spielen ohne Sieg reden. Dann wäre diese Diskussion weg. Dann würdest du ganz anders eine Situation bewerten mit der gleichen sportlichen Leistung. Und nur weil sie diesen Ausgleich noch gekriegt haben, machst du eine Riesenkrise draus und machst, ja, sie haben ja seit 9 Spielen nicht gewonnen. Wenn du diese Kritik anbringst, wie ich sie gerade äußere, oder diese Relativierung, dass man sagt, solange die Mannschaft so spielt und das umsetzt, was der Trainer macht und der Trainer eine gute Idee hat, dann kommt ja immer das Argument, das werdet ihr auch kennen, ja, ist auch ein Ergebnissport. Ne? Fußball ist immer noch ein Ergebnissport. Das heißt also, eigentlich kritisierst du die Ergebnisse, aber nicht die Spielweise. Und wenn du nur die Ergebnisse kritisierst und deswegen an einer Situation massiv was ändern willst, das kann nicht funktionieren, weil die Ergebnisse kannst du nicht entlassen. Du kannst einen Trainer entlassen, der aber vielleicht trotzdem gut arbeitet. Und dann ist es so, noch nächstes Phänomen, bei den Leuten, die den Trainer nicht entlassen wollen, da kommt der Sportdirektor muss weg, Clemens Fritz, der muss weg. Da ist zuletzt passiert diese Geschichte mit Transfermarkt, wo enthüllt worden ist. Transfermarkt musste Werder darauf hinweisen, dass es bei den Leihspielern eine andere Regelung gibt, als die, von der bislang ausgegangen worden ist, dass du nämlich 7 Spieler quasi aus dem Inland und 7 aus dem Ausland leihen darfst und nicht nur 7 insgesamt. Da wird kritisiert, dass Werder so viele Spieler leiht. Das ist aber ein Phänomen in der ganzen Bundesliga. Also wenn du anguckst, welche Transfermöglichkeiten die kleineren Vereine haben, die suchen alle nach Leihen mit Kaufoptionen, weil du ganz genau weißt, wenn du unterhalb von Platz 7 dich bewegst, kannst du keine Spieler für 10, 12, 15 Millionen kaufen. Das können die Vereine alle nicht. Und dann wird kritisiert, dass die Neuzugänge, jetzt würde ich wahrscheinlich sehr bremisch speziell werden, dass die Neuzugänge alle schlecht sind. Da hat Werder diesen Gamble gehabt mit Boniface, wo es fast einen Autokorso gab, als der verpflichtet worden ist, weil alle sich gefreut haben. Jetzt wird so getan, als hätte Werder in den letzten Jahren nur Grütze gekauft, aber Werder hat unter anderem Koulibaly zum Profi gemacht, der 18 Jahre alt ist und eine riesen Rolle spielt. Werder hat Sugawara geholt aus Japan, der eine gute Rolle spielt. Werder hat für ganz kleines Geld, als sie einen zweiten Torwart gebraucht haben, einen guten Torwart von Arsenal geholt. Werder hat in den letzten 2 Jahren nicht nur Leute geholt, die nicht funktionieren. Das wird dann aber alles zu überzeichnet dargestellt und meine Faustformel lautet immer, kritisier das, was du kritisieren kannst. Sei auch mega kritisch mit den verantwortlichen Personen, aber guck genau hin, ob das die Welle von Kritik rechtfertigt und vor allem behalte dabei einen gewissen Grundanstand. Ne? Wenn du in Foren guckst, dann werden ja immer gleich Leute menschlich auch fertig gemacht. Und da wird immer so getan, als seien das alles Volltrottel, die man wegjagen müsste, damit es dem Verein endlich wieder gut geht. Und so möchte ich mit meinem Verein nicht umgehen.
Das sehe ich ja auch so. Bei mir schlagen ein bisschen so 2 Herzen in einer Brust. Also wir haben ja schon sehr, sehr häufig mal über dieses ganze Thema Fanwut gesprochen und wie ungerecht Fanwut teilweise auch ist und wie impulsiv das manchmal ist und die Leute ja auch sauer sind und sie auch ungerecht sind. Und gerade im Fall von Werder Bremen, finde ich, ist es ja fast wie eine Blaupause bei allen anderen. Also die Leute zetern dann einfach los und jede Niederlage trifft die Leute ins Mark. Und ich denke auch manchmal dann, Kollegen, haltet doch wenigstens mal so die Kinderstube bei. Gleichzeitig ist das natürlich auch manchmal ganz reizvoll, wenn es so eine Art proletarischen Grundton gibt, möchte ich mal sagen. Wir müssen mal ganz kurz reinhören, weil ich habe es nochmal gestern oder vorgestern im Internet gesehen, dieser kurze Moment, als Leon Goretzka bekannt gegeben hat, dass er zum FC Bayern wechselt. Und dann kommt und nur zur Erklärung, die ganze Mannschaft zum Training und muss durch so einen kleinen Gang an den Fans vorbei. Und wir hören mal ganz kurz rein, was die ganzen Leute Leon Goretzka mitzugeben haben.
Bayern-Sau. Leon, du Bayern-Sau. Judas 2.0 und Saudo. Jetzt zieh die Scheiße für das Trikot aus.
Zieh mein Trikot aus. Du ehrenloser Hund. Oh.
Das ist gut, dass so viele Kinder hier sind. Will nur die vom Platz holen.
Du Ehrenloser.
Sei froh, dass so viele Kinder hier sind. Sonst würden wir dich vom Platz holen. Das ist natürlich auch eine super Ansage.
Es ist eine super Ansage. Was mir am allermeisten gefällt, ist wirklich, der sagt, zieh die Scheiße aus. Zieh das Trikot aus. Als er merkt, dass es das Schalke-Trikot ist, das Goretzka auszieht. So, zieh die Scheiße aus. Ja. Da habe ich nur so gedacht, weißt du, die Leute muss man immer ein bisschen unterteilen. Also entweder in die, die Fußball einfach nur fühlen und möglicherweise jetzt gar nicht so wahnsinnig viele Gehirnzellen parat haben, um jetzt auf einer Metaebene drüber nachzudenken. Aber es gibt eben auch diese ganzen unerträglichen Internet-Hooligans. Und ehrlich gesagt, was ich besonders fies finde, ist, das habe ich jetzt nochmal kürzlich bei Hertha gesehen, da wurde irgendein Spieler abgegeben, der nicht ordentlich performt hat. Ne? Und dann schrieb einer im Internet, ja, der ist über den Lauf seiner Vertragslaufzeit nie ein wertvolles Asset geworden. Oh. Ey, da habe ich gedacht, also sind wir jetzt irgendwie bei argentinischen Rinderhälften oder sind wir irgendwie bei Aktienoptionen, Put-Optionen auf Schweizer Käse oder was ist das alles? Also ehrlich gesagt finde ich Emotionen immer nicht so schlimm, wenn die Leute irgendwie checken, dass das Emotionen sind. Wobei ich jetzt auch nicht Leon Goretzka sein hätte wollen, irgendwie in diesem kurzen Moment. Dieses planvolle Gegeifer, was es gerade so in so Fanforen bei Facebook irgendwie im Internet gibt, das finde ich auch unerträglich.
Ich sage auch nicht, dass es nicht erlaubt ist. Das ist natürlich völlig legitim. Aber dazu zwei Gedanken. Erstens, du erwähnst die Internet-Hooligans. Meine Erfahrung ist ja wirklich, dass die Leute, die irgendwelche Kommentare im Internet schreiben und die du dann im Stadion siehst, sind zwei völlig unabhängig voneinander existierende Menschengruppen. Also die Stadion genau. Sind nicht die im Foren schreiben. Und zweitens, was ich einfach nicht verstehe, ist, wie gesagt, bei allem Bewusstsein, dass du Kritik äußern kannst und dass bestimmt auch Fehler gemacht worden sind und dass du die auch benennen sollst und so weiter. Aber es entsteht dann so ein böswilliger Sarkasmus, dass du wirklich in den Foren dann alle Leute als Trottel hinstellst und dann immer mit Tränen Lachsmilies arbeitest und mit das wird das sowieso wieder nichts. Der hat doch keine Ahnung, der guckt sich doch die Spieler gar nicht an, die er verpflichtet. Der muss endlich weg, der muss einer hin, der einen Plan hat und dann drei Tränen Lachsmilies hinterher. Und ich habe zum Beispiel witzigerweise im Stadion nach der Niederlage gegen Hoffenheim, ich hatte einen Talk mit einem Spieler, da können wir auch noch gleich drüber reden, weil der einen interessanten Punkt gebracht hat und musste dann so ein bisschen warten auf den Spieler und dann sammelten sich so 20, 30, 40 Zuschauer, die schon mitwarteten und da waren so drei erwachsene Männer dabei mit Werder-Schals und ganz leicht angedüdelt und dann lief auf dem Monitor die Pressekonferenz, wo dann ganz kurz Horst Steffen zu sehen war und dann fingen die drei, hakten sich ein und sangen, in Bremen sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen und jubelten und freuten sich so, dass sie jetzt was gegen den Trainer gesungen haben, wo ich dann denke, ja, sei von mir aus gegen den Trainer, aber dieses lustvolle sich abarbeiten, dass jemand seinen Job verlieren soll, damit ich endlich wieder in Ruhe ein Spiel genießen kann, so könnte ich nicht Fan sein. Also ich habe auch manchmal Leute, wo ich das Gefühl habe, ey, denen ist mein Verein scheißegal, der trägt hier nur sein Trikot spazieren, der ist wahrscheinlich froh, wenn er wieder weg ist und der geht mir auch als Typ auf den Sack. Gegen solche Leute bin ich dann auch, aber in Bremen, Horst Steffen, kannst du nichts vorwerfen, außer dass man im Moment gerade in der Tabelle auf Platz 15 steht. Aber du hast augenscheinlich einen Trainer, der einen Plan hat, der sich identifiziert mit der Aufgabe, der, auch wenn er fachliche Kritik vielleicht mal abbekommen muss, aber der überhaupt nicht verdient hat, dass man ihn hämisch raussingen möchte aus dem Stadion. Also worin besteht da der Spaßfaktor? Weshalb gehst du ins Stadion, wenn du die Leute eigentlich alle für Idioten hältst, für die du da bist?
Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass die Leute ja gar keine Vorstellung davon haben, was die machen. Also die allermeisten Leute wissen ja letztlich wie ich gerade mal, was eine Viererkette ist. Aber trotzdem, ja, das sind alles Blinde. Warum lässt er den denn spielen? So, ne? Du weißt überhaupt nicht, wie der sich im Training präsentierte. Du weißt nicht, was der vorhatte. Du weißt nicht, was neumodisch der Matchplan war. Aber der ist doch ein Blinder. Warum lässt er den denn spielen? Der kann doch nichts. Der sitzt doch hier nur noch seine Monate ab. Ja. Und das ist so eine Sache, da kannst du dich auch gar nicht drauf einlassen. Das erinnert, also so eine Diskussion, die du vielleicht an der Tankstelle irgendwie mit drei Ritterpilz intus haben kannst, aber nicht irgendwie ernst nimmt.
Und weißt du, was auch schwierig ist? Teilweise ist sehr schwierig geworden, die mediale Berichterstattung über Vereine, wenn das irgendwie so die lokalen Medien sind. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber es gibt hier einen Podcast, einen lokalen, der sich nur mit Werder Bremen befasst. Da sitzen dann Leute, die dann aber, wo du da aber merkst, die suchen immer das größtmögliche Konfliktpotenzial. Ich pick mal zwei Beispiele raus. Bei Bremen wird jetzt gesagt, die hätten nie Marvin Ducksch verkaufen dürfen. Du siehst ja jetzt, wie sehr die Tore fehlen, die der macht. Zwei Jahre lang, ey, haben die Leute hier gepestet gegen den, haben gesagt, ich will, dass er endlich wechselt, die sollen ihn endlich verschachern. Warum Marvin Ducksch? Dann sagen die Leute, ja, aber der hat so viele Scorer gehabt. Dann hätten sie natürlich einen holen müssen, der so viele Scorer garantiert. Der hat pro Saison 15 Scorer gehabt. Welcher Spieler soll denn bezahlbar sein für einen wie Werder, der garantiert, dass der 15 Scorer macht? Da musst du 15, 20, 30 Millionen bezahlen. Das ist das eine. Oder es kommt so ein klassisches Beispiel. Jetzt ist zwar jetzt Werder-spezifisch, gilt aber in der ganzen Bundesliga. In einem Podcast, den ich gerade gehört habe, wird kritisiert, ja, Horst Steffen, der wollte ja unbedingt eine Viererkette spielen. Und dann hat das nicht funktioniert. Jetzt spielen sie doch wieder Fünferkette. Ist er umgefallen. Ne? Haben die Spieler ein bisschen rumgemault, schon ist er umgefallen. Ich bin ganz, ganz sicher, wenn sie jetzt noch mit einer Viererkette spielen würden und sie würden zwei Spiele verlieren würde. Das heißt, der ist komplett beratungsresistent, der muss doch sehen, dass das nicht funktioniert. Also so funktioniert jetzt teilweise auch die mediale Berichterstattung. Und nochmal, weil du die Internet-Hooligans erwähnt hast, was ich übrigens auch für einen Kardinalfehler halte, ist, das als Meldung aufzugreifen, als sportliche Meldung, auch im Internet, formiert sich jetzt Widerstand gegen den Trainer oder sowas, weil das sowas von nicht repräsentativ ist, was irgendwelche Leute, die schlecht gelaunt sind und gerade sich aufregen über eine Niederlage, was die über einen Trainer schreiben. Da wird aber eine Meldung teilweise daraus konstruiert. Oh, auch schon bei Twitter, oder bei X vormals Twitter, gab es schon diese kritischen Stimmen. Da werden drei Leute zitiert. Und da wird aber eine dreiseitige Meldung daraus gemacht. Also ich finde immer, du musst bei Stimmungslagen immer berücksichtigen, es gibt durchaus auch differenzierte Wahrnehmungen Erklärungsmöglichkeiten, etwas zu sehen. Es macht auch vielleicht keinen Artikel, keinen Sinn, einen Artikel über ein einziges Fantransparent zu schreiben, was auch passiert ist in den letzten Wochen. Also ich finde immer dieses Dokumentieren, dass ich selbst schlechte Laune habe und gerade mit den Ergebnissen ganz schlecht umgehen kann. Das ist immer für einen Verein. Ein Verein kann so nicht arbeiten. Also ein Verein muss anders vorgehen.
Wenn ich mich jetzt zu Pöbeleien und zu Fanwut äußere, ist das natürlich auch ein ganz kleines bisschen der Bock zum Gärtner, weil ich natürlich gerade im Stadion hin und wieder auch sehr, sehr gnadenlos bin. Ich habe schon über sehr, sehr viele auch Spieler von Arminia irgendwie rumgepöbelt und gelästert und so weiter und so fort. Insofern nicht ganz unschuldig, aber zumindest so dieser Internetkeiferei habe ich mich, glaube ich, nicht so schuldig gemacht. Und ich muss ja auch mal sagen, dass Horst Steffen einfach, und das ist ja gar nicht so wahnsinnig häufig, so ein grundsympathischer Typ ist und einfach auch jemand ist, der Fußball lebt, der irgendwie, finde ich, mit einer großen Empathie an die Sache rangeht. Und ohne, dass wir das jetzt hier zum Werder Bremen-Podcast machen wollen, es insofern auch gut ist, finde ich, wenn man so einen Kollegen mal einfach ein bisschen arbeiten lässt. Du hast ja eben, da habe ich schon gedacht, die super Überleitung, als du die TSG Hoffenheim so gelobt hast und den Kollegen Ilzer, wo du meinst, es ist gut, wenn man den Trainer ein bisschen länger arbeiten sieht. Aber so ist es ja auch. Also wenn die Leute nicht mehr sofort hektisch rausgeschmissen werden, wird man möglicherweise hin und wieder auch belohnt. Und man hat sich ja auch bei der Verpflichtung von Horst Steffen irgendwas gedacht.
Meines Wissens hat auch Horst Steffen in Elversberg nicht sofort funktioniert, sondern hat er auch ein bisschen gebraucht. Und es ist manchmal so, dass du in einem Verein eben wirklich manchmal brauchst, um Sachen und vor allen Dingen, habe ich auch schon öfter mal in diesem Podcast gesagt, ich beobachte auch mit einem gewissen Unverständnis, dass Leute es verlernt haben zu akzeptieren, dass es schlechtere Phasen gibt. Also du hast immer das Gefühl, bei einer schlechteren Phase muss sofort rumgedreht werden an irgendwelchen Rädchen und sofort müssen Leute ersetzt werden, statt zu sagen, ey, die müssen da irgendwie rauskommen und die müssen weiterarbeiten. Und das, was man auf dem Platz sieht, das ist nicht so schlecht, dass man sagen muss, das muss alles anders werden.
Absolut.
Das ist die eine Sache. Ja. Und die andere Sache ist im Übrigen, weil ich eben gesagt habe, ich habe ja auf einen Spieler gewartet beim Talk, das war Senelin. Der musste an dem Tag erstmals Innenverteidigung spielen, das muss man auch noch sagen. Die haben in einer totalen Notmannschaft gespielt, weil für irgendwie 4 Innenverteidiger nicht einsetzbar waren. Den habe ich dann darauf angesprochen. Ich hatte zum ersten Mal als Stadionsprecher eine Nachspielzeit von 10 Minuten, die ich verkünden musste. Weil du hattest in der zweiten Halbzeit eine rote Karte, die gecheckt wurde, ein Gegentor, was gecheckt wurde und ein Abseitstor für Werder, was gecheckt wurde. Und du hattest in der ersten Halbzeit 2 Minuten, in der zweiten Halbzeit 10 Minuten, das heißt, du hast 102 Minuten gespielt. Und ich habe Senelin mal gefragt, wie er das eigentlich findet im VAR, ob er da auf dem Platz sagt, ja, Gott sei Dank wird es geklärt. Und er sagt, ey, bei minus 1 Grad ständig irgendwelche 4-5-minütigen Unterbrechungen zu haben, das ist dermaßen scheiße als Spieler, dass er sich das absolut nicht wünschen würde, dass sowas weitergemacht wird. Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber du bist natürlich wirklich in der Kälte, du stehst da, du bewegst dich nicht mehr, du warst eigentlich mitten im Spiel und hast einen Plan gehabt, wie du weiterspielen möchtest und du hast 3 Unterbrechungen von dieser Länge. Das hätte mich kolossal genervt als Spieler.
Und jetzt stell dir mal vor, es werden auch noch Eckbälle überprüft, denn das ist die große neue Regel, die jetzt reinkommen soll. Und immerhin, das muss man mal ehrenrettend sagen, sind die deutschen Experten nicht angetan von der Idee.
Das finde ich toll. Also Eckbälle und gelb-rote Karten werden überprüft in Zukunft. Bei den Eckbällen finde ich jetzt schon spannend und ich lache jetzt schon, dass gesagt wurde, ja, das muss aber schnell gehen, die Überprüfung. Das macht man nur, wenn es ganz schnell überprüfbar ist. Ey, da hast du also wieder Eckbälle, da dort dann zu lange, sagen wir, ach nee, komm, lass mal den Eckball laufen, dann siehst du aber auf dem nächsten Bild, wäre doch kein Eckball gewesen. Was machst du dann? Dann fällt ein Tor. Kannst du also nicht machen. Das heißt, du musst es genauso episch überprüfen wie andere Sachen. Und sehr spannend finde ich aber, das ist eine Sache wiederum, die ich ja gefordert habe. Ich bin ja wirklich entschiedener Gegner des VAR, aber ich habe gesagt, ey, du hast oft gelb-rote Karten, die echt Spiele entscheiden. Warum sagst du da immer nur Achselzucken, die können wir nicht überprüfen, weil dann müsste man ja die erste gelbe Karte auch überprüfen, nachträglich. Das ist doch ganz simpel. Du kannst doch gelb-rote Karten überprüfen, indem du bei der ersten gelben Karte in Köln oder wo man immer sitzt, demnächst in Frankfurt, sitzt und sagt, okay, diese gelbe Karte war okay. Oder du sagst, es ist eine krasse Fehlentscheidung, weil ein Wahrnehmungsfehler vorlag. Die erste gelbe Karte hätte es nicht geben dürfen. Dann sagst du bei der zweiten gelben Karte, wir annullieren jetzt die erste, weil die haben wir geprüft. Das war keine, der Spieler hat jetzt weiterhin eine gelbe Karte. Oder du sagst, der hat ganz klar gelb-rot, wenn du es überprüfst. Das geht, das kann man machen. Und wenn das gemacht wird und wenn wir schon vorher haben, das finde ich durchaus, das finde ich wirklich im Sinne von mehr Gerechtigkeit gut, wenn man gelb-rote Karten dann, wenn man da Fehlverhalten oder Fehler des Schiedsrichters verhindern kann, wenn man das in Zukunft tut, das fände ich gut. Aber Ecken überprüfen, ja, da habe ich wieder meine Probleme damit.
Ich würde sogar noch rigider sagen, ganz prinzipiell ist eigentlich alles zu befürworten, was möglicherweise überprüft werden kann, was nicht dazu führt, dass die Leute 3 Minuten am Spielfeld dran stehen und auf so einem komischen Medimax-Bildschirm gucken. Das ist für mich das Entscheidende. Also, dass man Sachen überprüft und guckt, ist das richtig, alles okay, aber wie gesagt, gerade bei gelb-roten Karten wäre es ja auch möglich, das im Hintergrund zu prüfen und dann dem Schiedsrichter einen Hinweis zu geben, pass mal auf, die erste gelbe Karte, die war möglicherweise nicht gerechtfertigt und entweder wird sie annulliert oder der Schiedsrichter verzichtet einfach drauf, dann die zweite gelbe Karte runterzuziehen. Wie auch immer, ich habe nur das Gefühl, dass, und das haben ja auch die deutschen Lehrwarte und Experten gesagt, dass das noch nicht zu Ende gedacht ist, gerade bei Eckbällen. Weil dann stell dir mal vor, für so einen bescheuerten Eckball wartest du auch 3 Minuten.
Ja,
und am
ja.
Ende hast du dann 10 Minuten, 12 Minuten Nachspielzeit. Und wir hatten das Thema ja gerade in der letzten Folge, als unser Leser angemerkt hat, dass schon diese 6-, 8-, 10-minütigen Nachspielzeiten extrem das Spiel verändern, weil gerade die großen Vereine dadurch nochmal begünstigt werden, einfach weil sie natürlich nochmal neue Leute reinwerfen können, Qualität von der Bank bringen können, wie man neudeutsch sagt. Insofern keine gute Idee, finde ich, und möglicherweise dann auch mal eventuell mal Anlass, dieses komische Regelboard, das es da gibt, zu überprüfen. Diese 104-jährigen Leute, die dann darüber entscheiden, was bundesweit, europaweit, weltweit Regel wird.
Es fehlt mir auch weiterhin die Klarheit. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, es gab doch die Kapitänsregel zu Beginn der Saison, wo gesagt wurde, nur der Kapitän darf mit dem Schiedsrichter diskutieren, alle anderen Spieler kriegen sofort gelb. Das wird nicht mehr gemacht. Warum wird das nicht mehr gemacht? Haben die Schiedsrichter das vergessen? Oder wurde irgendwann gesagt, nee, ist doch nicht so doll oder ist nicht so wichtig, wird nicht mehr gemacht? Genauso war das immer mit solchen Vorgaben, wo dann gesagt wurde, jeder Spieler, der eine gelbe Karte fordert, sollte sofort selbst eine bekommen. Wird auch nicht mehr gemacht. Wurde mal 3 Spiele lang gemacht. Es gab solche ähnlichen Regelungen zur Rudelbildung. Und ich habe noch einen anderen Punkt, der auch mit VAR wiederum und Schiedsrichtern zu tun hat. Wer das 0-2 gegen Hoffenheim war ein bisschen umstritten, weil Grischa Prömel in einem Kopfball erst seinen Gegenspieler weggeschubst hat und dadurch überhaupt nur den Ball bekommen hat. Dann sagen manchmal Kommentatoren, dass der Schubser war zu wenig, das Tor darf man deswegen nicht abpfeifen. Es gibt für mich keine klare Vorgabe, die besagt, wenn ich einen Spieler stoße und nur dadurch an den Ball komme, muss das immer abgepfiffen werden. Sondern es ist manchmal so und manchmal war es nur ein kleiner Schubser, der dann nicht so schlimm war. Und das gibt es bei anderen Entscheidungen auch. Das gibt es auch bei Abseitsstellungen, wo nach wie vor in meinen Augen nicht ganz klar ist, wenn ein Spieler das Sichtfeld des Torwarts verdeckt. Ist das immer abseits oder nicht? Manchmal heißt es dann, ja nee, also das Tor wäre ja auch so gefallen oder keine Ahnung. Es gibt da keine klaren Ansagen, die auch kommuniziert werden, wo wir beurteilen können. Manchmal ist auch beim Spieler, der sich mit der Hand abstützt, gibt es trotzdem Handelfmeter. Manchmal gibt es beim Spieler, der beide Hände über den Kopf reißt, keinen Handelfmeter. Also das ist so wenig definiert und so wenig klar, dass du damit einfach niemandem einen Gefallen tust. Das ist wirklich absolutes Harakiri, was du da manchmal pfeifst und was du nachvollziehen können willst als Fan. Und das kannst du aber oft nicht, weil manche Sachen so entschieden werden und manche Sachen so. Werder hat in Leverkusen 11 Meter nicht bekommen, wo ich vielleicht sagen würde, ja, wenn der grundsätzlich so nicht gepfiffen werden würde, dann wäre es okay. Aber da du in 8 von 10 Fällen bei solchen Sachen durchaus einen Elfmeter bekommst, ärgere ich mich dann einfach. Und das ist in meinen Augen auch die große Schwäche des VAR, wenn du mir diesen Rant jetzt noch zu Ende, mich diesen Rant zu Ende machen lässt, dass die Schiedsrichter damit auch alleine gelassen werden. Weil die Schiedsrichter eben keine klare Vorgabe an die Hand kriegen, wann sie was wie entscheiden müssen. Und vor allem, weil es absolut menschlich ist, dass die das nicht wie ein Automat immer verlässlich gleich entscheiden können, sondern die gucken da so drauf. Manchmal kriegen sie ein Kommando aus Köln, manchmal kriegen sie keins, manchmal gucken sie sich nochmal an, manchmal nicht. Und deswegen hast du die gleichen und identischen Situationen, die komplett unterschiedlich bewertet werden. Das wird immer so sein, das kann der VAR auch nicht ausschließen. Im Gegenteil, der VAR provoziert sowas teilweise auch, dass du diese Eingriffsschwelle hast, wo du dich als Schiedsrichter entscheiden musst, ob dein persönlicher Eindruck wichtig war oder ob du erstmal abwartest, was dir aufs Ohr gesagt wird. Dieses Problem wirst du nie lösen können.
So.
Diskuss.
Punkt. So. Das hast du gut gesagt, um jetzt einfach auch mal auf dich zu reagieren und nicht einfach so Themen abzumoderieren, wie beim letzten Mal, wo ich sagte, Wappen sollten nicht geändert werden, sagtest du, und ich sagte, ja, ich weiß der Geier und ich finde durchaus, dass Wappen geändert werden sollten. Ein weiteres brandheißes Thema. WM-Boykott, das ist schön aufgeploppt in der letzten Woche, weil Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli aus Hamburg, der etwas andere Kiez-Kult-Club vom Millerntor, der hat das Thema aufgebracht und gesagt, wir sollten zumindest mal uns darüber unterhalten. Und ich möchte mal sagen, ein Stich ins Wespennest, denn sofort kamen die ganzen Altvorderen des deutschen Fußballs, ob's Aki Watzke war, ob's Joshua Kimmich war, der große Denker in der Nationalmannschaft und natürlich auch Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident. Alle haben sie gesagt, das ist ein Thema zur Unzeit. Aki Watzke hat gesagt, das ist irgendwann vielleicht mal aktuell. Und ich habe mich gefragt, wir haben noch 5 Monate bis zu diesem Turnier. Wann soll das aktuell sein? Im Herbst 2027, dass man über einen Boykott der WM nachdenkt. Und ich muss halt eben auch sagen, viele sind genervt vom Thema Boykott, aber sich mal drüber zu unterhalten, wie man sich zu diesem Turnier verhält, das ist doch total legitim. Und da muss doch nicht Watzke sofort wieder aus der Deckung kommen und die Heckenschützen vermuten. Oder sehe ich das falsch?
Nein, aber es ist vor allem ja auch gar nicht, wenn du überlegst, wir nicken eine WM in Katar ab und spielen damit. Und wir nicken auch eine WM in Saudi-Arabien mutmaßlich ab und spielen damit. Und die USA, die natürlich mittlerweile einen Anstrich haben, in vielen Facetten auch wie ein Schurkenstaat, die sich also auch nicht anders verhalten als Länder, die wir eigentlich zutiefst dafür verurteilt haben, gehören, wenn man so Szenen sieht wie in Minneapolis, in die die gleiche Kategorie eigentlich mittlerweile. Und es gibt mittlerweile auch viele Leute, Sepp Blatter hat sich ja zu Wort gemeldet, ich wusste gar nicht, dass er noch lebt, und hat gesagt, man sollte lieber nicht zur WM in die USA reisen. Das ist, sei gefährlich und man wüsste nicht, was einen da erwartet, ob das eigene Handy gefilzt wird, ob man mal was Negatives über Donald Trump geschrieben hat und dergleichen. Also ich würde im Moment ehrlich gesagt auch nicht mit einem guten Gefühl in die USA reisen, wäre ich ganz ehrlich. Und ich würde da auch nicht unbefangen hinreisen, wenn das alles in den USA jetzt noch 500 so weitergeht. Aber ein Boykott-Thema aufzuwerfen, dann weißt du eben auch nicht, ob das nicht auch nur wieder eine Regenbogenbinde, nur auf andere Art und Weise ist letztendlich. Also ob das auch wieder so ein Symbol ist, was die Spieler dann ausbaden müssen und wo du aber nicht weißt, ob irgendwas am Ende dadurch wirklich positiv bewirkt wird oder nicht. Ich finde es richtig, über einen Boykott zu diskutieren und nachzudenken, aber ich wüsste auch nicht, ob es im Moment das richtige Mittel wäre.
Ich bin ja ziemlich skeptisch, was diese Boykottgeschichten angeht, weil es einfach sehr, sehr viele Sportereignisse in den vergangenen Jahrzehnten gab, wo es nicht funktioniert hat. Du hast einzeln oder in kleinen Verbünden nicht mitgemacht, ob es die Olympiaden 1980 und 84 waren, Los Angeles und Moskau, wo dann die jeweiligen anderen verfeindeten Blöcke nicht erschienen sind. Es gab die Debatten natürlich vor Katar, wo man sich, muss man ja auch mal sagen, richtig blamiert hat. Ich finde nur diesen Trugschluss zu sagen, in Katar haben wir uns blamiert und das hat nicht funktioniert und da haben wir uns noch den Mund zugehalten und die Regenbogenbinde ist krepiert und so weiter, zu sagen, deswegen führen wir gar keine gesellschaftspolitischen Debatten mehr und deswegen nicken wir alles ab und ducken uns weg, das kann es eben auch nicht sein. Und ich muss einerseits natürlich sagen, wenn ich so jemanden wie Joshua Kimmich höre, auf den ist ja viel eingedroschen worden, aber die haben, glaube ich, gar keine Lust mehr auf irgendwelche Diskussionen, bügeln das dann rhetorisch etwas ungeschickt ab. Andererseits muss ich aber auch sagen, ich erwarte von keinem Spieler irgendwelche Auslassungen oder Einlassungen zum Thema Menschenrechte. Warum sollte man denen, die können wahnsinnig gut kicken und die sind totale Stars in ihrem Gebiet, aber von denen erwarte ich doch überhaupt gar keine gesellschaftspolitische Einordnung. Woher soll die denn kommen? Denkst du, die hat vorher irgendwelche Abhandlungen gelesen oder sich eine Arte-Doku über Saudi-Arabien, über die USA oder über Katar angeguckt? Die sind damit überfordert. Ich finde nur, dass die Funktionäre sich auch auf diesen Punkt zurückziehen, dass sie sagen, ist doch Sport und Boykott bringt gar nichts und deswegen reden wir einfach gar nicht darüber. Das halte ich halt einfach für zu kurz gegriffen und ehrlich gesagt wundere ich mich auch ein kleines bisschen. Der deutsche Fußball hatte lange, lange Zeit, 4 Jahre lange Zeit nach Katar, sich darüber Gedanken zu machen, wie verhalten wir uns dazu und dann einfach nur sich wie Aki Watzke so bockig hinzustellen. Boah, das ist doch wieder eine Diskussion zur Unzeit und das kann man jetzt nicht führen, das kann man irgendwann mal führen. Das ist schwach, das ist rhetorisch schwach und das wird, finde ich, der gesellschaftspolitischen Bedeutung auch nicht gerecht. Und dann bin ich auch mit meinem Rant gleich zu Ende. Weißt du, ich habe, als ich diese Szenen gesehen habe, wie Infantino diesen Friedenspreis an Trump überreicht hat, da gab es einen riesigen Aufschrei und so weiter und so fort. Unpopular Opinion. Ich finde, dass Infantino wirklich in seinem Amt als FIFA-Präsident einfach das gemacht hat, was er die ganze Zeit macht. Seine Kohle gesichert. Der hat panische Angst davor, wette ich, dass Trump irgendwie anfängt, Mexiko zu bombardieren oder Washington einzunehmen oder seine schangeligen Beamten überall hinzuschicken. Und dann hat er gedacht, den stelle ich jetzt einfach mal kriecherisch zufrieden, indem ich ihm diesen Fantasiepreis überreiche. Also die FIFA, und das ist ja auch lustig, dass dann Sepp Blatter noch um die Ecke kommt. Sepp Blatter hat der ganzen Korruption als Generalsekretär von Avalon, später als er selber FIFA-Präsident war, der Korruption den Weg geebnet. Der war der Inbegriff, der ist mit Geldscheinen von kritischen Leuten überhäuft worden auf so einer Pressekonferenz, weil der Korruption so viel Vorschub geleistet hat. Und dass der sich jetzt als Sauermann inszeniert und sagt, ja, unter mir war das noch eine tolle Organisation, das ist halt auch ein Treppenwitz, ne?
Ja. Absolut.
Ja, aber ich finde auch, es gibt ja auch möglicherweise auch noch Nuancen zwischen achselzuckend alles mitmachen und boykottieren.
Ja.
Wir haben ja erlebt, dass die russischen Sportlerinnen und Sportler Sanktionen bekommen haben nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Das haben die meisten mitgetragen und fanden das auch völlig okay. Man muss jetzt nicht unbedingt die US-Mannschaft von der WM ausschließen, aber man kann doch auch mal sagen, Leute, wir spielen gern die WM bei euch, aber wenn ihr es nicht hinbekommt, in den nächsten 5 Monaten damit aufzuhören, unschuldige Zivilisten hinzurichten auf den Straßen, dann haben wir ein Problem und dann müssen wir wirklich das alles nochmal überdenken und ihr bitte achtet darauf, dass bei euch, so ähnlich wie wir das immer von anderen fordern, die Menschenrechte auch eingehalten werden. Ansonsten wird das ein überschattetes Turnier und wir müssen das alles nochmal durchdiskutieren. Also da könnte es durchaus mal klare Worte könnte es da geben von Leuten, die vielleicht nicht ganz so viel Angst haben wie Gianni Infantino, ihre Meinung zu sagen, dass man da ein Zeichen gibt und sagt, Leute, wenn wir genau hingucken, unterscheidet ihr euch im Moment nicht mehr von Schurkenstaaten, wo missliebige Kritiker einfach über den Haufen geschossen werden. Deswegen, solange das so ist, ist die WM unter Vorbehalt einfach ein tolles Turnier, auf das wir uns alle freuen, sondern wir warten jetzt mal alle ab, was in den nächsten Monaten in eurem Land passiert und was da so entschieden wird. Das wäre als verbales Zeichen mal gar nicht so schlecht, finde ich.
Ja, und natürlich ist auch ein bisschen die Frage, was jetzt einfach in den nächsten Monaten noch passiert. Also wir erleben ja momentan auch einen rasanten Wechsel von Weltlagen. Mal ist Grönland kurz davor eingenommen zu werden, dann ist es plötzlich wieder der Iran. Du weißt nicht, wie Trump, wie lange der noch durchhält. Also die Lage dann zumindest auch mal ein bisschen aktueller zu betrachten, ist ja auch nicht so verkehrt. Wie gesagt, ich wünsche mir einfach nur eine etwas offenere Diskussion. Okay, Göttlich weiß natürlich auch, in welches Wespennest er da reingestochen hat. Sowas macht er ja auch immer dann ganz gerne. Aber das ein bisschen weniger aufgeregt zu debattieren, fände ich auch nicht so schlecht. Ansonsten können wir auch mal feststellen, dass du natürlich dort auch immer wieder die medialen Büchsenspanner hast, die auch sagen, das ist jetzt nun auch wirklich Quatsch. Ich finde es total unnötig, da quasi mit so einer Hektik zu diskutieren, und ich finde es auch ganz gut, dass Oke Göttlich dazu mal was gesagt hat. Und ansonsten, worüber ich aber ganz kurz nochmal sprechen will, ist, wie sehr mich Schalke 04 rührt, denn Edin Džeko ist angekommen, wurde natürlich umjubelt und hat gleich geknipst, und es gab in der Sportbild oder in anderen Boulevardmedien natürlich Indiskretionen, wie viel er verdient. Und wenn man allem glauben darf, dann ist es so, dass Edin Džeko 3,50 Euro pro Monat verdient, aber eine riesige Meisterschaftsprämie und außerdem 3.000 Euro pro Punkt. Das finde ich irgendwie schön, dass er dann nochmal 3.000 Euro extra überwiesen bekommt. Dass der gekommen ist, ist doch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das musste ich doch als Fußballnostalgiker auch ein bisschen anfassen.
Zieht das Bein nach, hast du doch vergessen. Das kommt sonst auch immer in solchen Aufzählungen.
Ja. Oder zieht die Stützstrümpfe hoch, sage ich auch gerne.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand schon faszinierend, wie er das Tor gemacht hat. Weil das war ja nicht so ein 0815-Tor, sondern das war so ein Tor, da hast du den alten Edin Džeko gesehen, da hast du gesehen, warum der so gut ist. Auch wenn ich nicht Schalke-Anhänger bin, in erster Linie würde mich das freuen, wenn das funktionieren würde. Wenn der wirklich in der Rückrunde 10 Tore macht und du wirklich siehst, die haben da alles richtig gemacht mit dem, weil natürlich ist das dann so ein Transfer, den du dir wünschst als Verein, dass du wirklich so einen Spieler nochmal holst. Das war wie, als wir noch den späten Claudio Pizarro nochmal zurückgeholt haben. Das ist so ein Transfer, so einen Spieler nochmal zu sehen. Ich bin ja auch dankbar dafür, dass man wirklich so Spieler hatte in der Vereinsgeschichte, die man dann nochmal gesehen hat im Herbst ihrer Karriere oder sei es auch vielleicht der Winter schon bei Edin Džeko. Also es war ein toller Moment, es war einfach ein toller Fußballmoment, und zwar ganz egal, welchem Verein man nahesteht.
Ich muss ja auch sagen, dieses Gefühl hatte ich mit Arminia Bielefeld auch mal. Also Ronny Borchers, der große Mann von Eintracht Frankfurt, nochmal ganz kurz bei Arminia Bielefeld gespielt hat. Das fand ich auch sehr schön. Ich hatte das Gefühl, dass ich den großen Ronny Borchers nochmal live sehe. Ansonsten muss ich aber auch einfach sagen, dass ich einen wahnsinnigen Softspot für den FC Schalke habe. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, genauso wie ich den BVB mit abgrundtiefem Hass verfolge, der auch für mich nicht so richtig zu erklären ist, habe ich, möchte mal sagen, so Schalker Meile, dieses ganze leicht asoziale, was den Club irgendwie umweht, das Proletarische, das gefällt mir wahnsinnig gut. Und deswegen muss ich auch nochmal eine Szene kurz einspielen, die mich ein bisschen gerührt hat, weil es ging ja 2-2 gegen Kaiserslautern an, was man böswillig auch als Punktverlust bezeichnen kann. Aber hinterher gab es hinter der Nordkurve noch eine große Sause, und es wurde Wolfgang Petri eingespielt und. Und unter anderem so ein richtiger Malle-Klopper, den ich gerade erst kennengelernt habe, von einem Interpreten, der auch noch Breitner heißt, also eher breit als näher. Auf jeden Fall hat er einen wunderschönen Song, der Babybel heißt. Und wir hören mal kurz rein und schauen mal kurz rein.
Ich habe eben, das konnte man zum Glück nicht sehen, ich habe mit einem debilen Lächeln und offenem Mund auf diese Bilder geguckt gerade.
Ja, wir können mal kurz eine Bildbeschreibung machen, und wir werden das natürlich auch auf unserem Instagram-Account veröffentlichen, aber auf jeden Fall sieht man so eine Horde von jungen Schalke-Assis, wie sie hinter der Nordkurve ein bisschen so, wie sie auf einem anständigen Punk-Konzert ein bisschen aufeinander rumspringen und zu diesem großartigen Song performen. Und da wächst schon wieder so eine neue Generation ran, von denen du genau weißt, die werden dir in so 5-6 Jahren auf jeder Autobahnraststätte Ärger machen, die werden irgendwie panierte Schnitzel klauen, die werden der großen Schalke-Religion frönen. Und das ist schön, dass man sieht, dass es zumindest bei Schalke gar keine Nachwuchsprobleme gibt. Nun aber, wo wir gerade bei großen Malle-Hits sind.
Zieh dich aus wie ein Babybell.
Zieh dich aus wie ein Babybell und dann Babybell, ja. Um nochmal in die Lyrics hineinzuschauen. Ganz großartig. Also, wir sind gerade ja bei richtigen Smash-Hits gewesen. Und ich möchte mal sagen, zieh dich aus wie ein Babybell. Es mag ja ein toller Hit sein, aber der größte Hit aller Zeiten ist natürlich die Einlaufmusik für unseren Konferencier, für unseren großen Unterhalter und Entertainer Frimpong Timmerinke.
Jetzt kommt Frimpong Tim Tam, Tam Tim Pomerinke, Tim Pom Pomerinke, Frimpong Ding Dong, Tim Pomerinke.
Wow.
Ja, zieh dich aus dem Babywelt, Timo. Hallöchen.
Hallo.
Grüße dich.
Timo. Und du hast Timo schon oft gehört in meinem Leben.
Ernsthaft? Noch nie wahrscheinlich.
Ja, kommt immer wieder. Oh ja. So, aber kommen wir zu anderen Themen. Die große Gegenrede zu dem Kommentatorenthema spare ich mir mal an der Stelle. Ich könnte das lange drüber reden. Ich habe es gestern nicht gesehen und war auch emotional gepackt. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe auch nicht, ich habe die Konferenz gesehen, nicht das Einzelspiel. Und der Kollege Tom Kirsten, liebe Grüße. Ich kann das nachvollziehen, dass der so aus dem Sulki geht. Ich lasse mal den Gedanken da, es geht gar nicht um Benfica in diesem Moment.
Sondern?
Um einfach diesen Wahnsinn dieser Partie. Das ist doch Fußball, das ist doch total geil. Nach dieser Irrsinnskonferenz, wo dir irgendwie schon das Blut aus der Nase tropft, weil du alle 5 Sekunden von Stadion zu Stadion gejagt wirst. Und dann hast du nochmal diese ausgiebige Szene am Ende, wo wirklich das Kurioseste passiert und dann klappt das gegen diese Unsympathentruppe auch noch.
Ja, nur weil du Ulf Kirsten kennst, musst du dir nicht in Schutz nehmen jetzt.
Das ist ja wie Arndt mit Kloppo.
Ja. Ich glaube, man muss sich aber mal ein bisschen...
Na gut, okay, die Leserbriefe, mein Lieber.
Genau, gehen wir mal in eine Zeit zurück, Arndt für mental, die vielleicht schöner war, in der man in Erinnerung schwelgen kann, als das jetzt in Bremen. Hier möchte nämlich Carsten wissen von dir. Was soll ich machen? Zurzeit spiele ich jeden Tag mit meinen Söhnen, 3 und 5 Jahre alt, im Flur Fußball. Dabei gibt es klare Ansagen meiner Kinder, wer welche Mannschaft spielt. Dabei wird meistens Arminia genannt. Das ist für mich völlig normal. Doch als ich letzte Woche den Großen gefragt habe, ob er denn auch mal ein Fußballtrikot haben möchte und von welcher Mannschaft, da antwortete er direkt, Werder Bremen. Seitdem spielt nun regelmäßig Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen. Soweit, so gut. Ich möchte es aber richtig machen und möchte dem Wunsch meines Sohnes nachkommen. Endlich ein Kind, das nicht den Messis, Ronaldos oder Münchner dieser Welt nacheifert. So, und jetzt kommt die Frage. Aus welcher Saison sollte denn das erste Trikot von Werder Bremen sein? Und welcher Name sollte auf dem Rücken stehen?
Also.
Ich möchte den richtigen Grundstein legen.
Ja, also erstens, die beiden Jungs müssen wir uns warm halten, wenn die Arminia gegen Werder dauernd nachspielen. Das werden unsere Nachfolger bei diesem Podcast in 35 Jahren. Und das Zweite ist, bei Werder Trikot, da haben wir schon oft drüber geredet, da gibt es ja wirklich absolute Prioritäten, die man setzen kann. Erstens, man nimmt ein zeitlos schönes Trikot. Werder hatte mal ein Jahr ein Trikot ohne Werbesponsor drauf, um die Jahrtausendwende. Ist aber schwer zu bekommen mittlerweile. Man könnte auch das Trikot einer besonders erfolgreichen Mannschaft nehmen. Das wäre dann das Trikot der Double-Sieger-Mannschaft 2004. Oder man nimmt das aktuelle Trikot. Oder man nimmt einfach eins, was man subjektiv schön findet. Auf jeden Fall aber natürlich Obacht und Augen auf bei der Namenswahl, dass man nicht einen nimmt, der in 2 Monaten weg ist, ist ganz wichtig. Und dann ist natürlich naheliegend, dass man irgendeinen All-Time-Hero nimmt. Und da bietet sich bei Werder einfach Johann Miku für mich als allererstes an. Also ein Werder-Trikot, ein wirklich farblich schön gestaltetes Werder-Trikot mit Miku hinten drauf, machst du nichts verkehrt.
Würde ich mir auch anziehen, auf jeden Fall. Da hast du die Empfehlung, Carsten. Einfach mal losrennen, vielleicht findest du ja eins.
Ja.
Gehen wir zur Zuschrift von Jens. Hier geht es auch wieder um Fußballkommentatoren. Offenbar ist der moderne Fußballjournalist ja um sprachliche Vielfalt bei seiner Arbeit bemüht. Grundsätzlich begrüße ich das. Allerdings nutzt die berichtende Zunft schon seit ein paar Jahren gerne Synonyme wie Blaugrana, die Elftal oder, zuletzt beim Afrika-Cup, verschiedene Löwennamenskombinationen. Das hört sich nett an, es erschwert aber, zumindest wenn nicht geläufig, das Verständnis. Mich nervt das doch sehr. Wie steht ihr dazu?
Ich weiß es nicht. Also natürlich, diese Synonyme sind schrecklich. Ich kann es auch nicht mehr hören, wenn der FC Augsburg immer als die Fuggerstädter, früher die Bielefelder, als die Leinestädter oder die Stadt am Teutoburger Wald oder die Blauen und so weiter. Andererseits mag ich es eigentlich ein bisschen bunter gerne. Blaugrana und so, das ist natürlich auch ein bisschen so Angeberkram. Das ist so, wie die Fußballfeuilletonisten dann sagen, das heißt die Roma. Weil es natürlich irgendwie, glaube ich, assoziativer, sportiver, irgendwie Dingsbums, kein Italienisch. Auf jeden Fall heißt, ich weiß es nicht. Manchmal nervt's, manchmal nicht. Ich habe da nicht so eine richtige Position zu. Ich finde nur, man soll es eben nicht übertreiben. Weil manchmal ist dann Fußballer- oder Fußballreportersprache so ausrechenbar, dass es dann auch wieder langweilt.
Bayer Leverkusen waren übrigens ganz früh immer die Farbenstädter. Das hat sich auch
als Farbenstädter, die IG Farbenstädter.
Warum sehen wir jetzt bei dir, Philipp, das können die Leser nicht nachvollziehen, warum sehen wir jetzt ein wackelndes Bild von deiner Zimmerdecke die ganze Zeit schon? Das ist ja merkwürdig.
Weil du quasi per Maultierpost dein WLAN überträgst. Nicht mal ich habe nicht die WLAN-Probleme diesmal und ich deswegen das Handy an mein Ohr halten muss, um euch zu verstehen, um gleichzeitig keine Funkereien mit meinem Mikrofon zu haben. Ich glaube, dass das auch für die Leser gar nicht so interessant ist.
Ja, das ist ein trister Blick aus deinem Fenster übrigens.
Hier wird scharf geschossen.
So.
Gut, weiter.
Ist mir übrigens beim Afrika-Cup auch sehr aufgefallen. Die Löwen der Sahara oder die Adler der Sahara oder was es immer noch war. Da ist es wirklich komplett ausgeartet mit irgendwie Synonymen.
Aber da möchte ich bitte ein bisschen was dazu sagen. Ich habe mal eine Kolumne geschrieben vor langer, langer Zeit, weil ich es phänomenal finde, dass man bei afrikanischen Mannschaften, bei Spielern, ganz oft sagt, der Mann aus Guinea.
Ja.
Oder der Mann aus Burkina Faso. Man sagt aber nie der Mann aus Schweden oder der Mann aus Finnland, sondern man sagt das nur bei Afrikanern. Ist mir bis heute nicht klar, warum das so ist.
Weil exotisiert werden soll.
Oh.
Es wird exotisiert. Aber das wäre ein längerer Exotisier.
Aber auch nur bei Schwarzafrikanern. Man sagt auch nicht der Mann aus Marokko, sondern da sagt man der Marokkaner.
Ja.
Das ist ganz komisch.
Ja, ich glaube, das ist dann tatsächlich so ein Kolonialherrendenken, wo es dann gleich heißt, der Mann aus so und so, das kommt immer so, als ob so ein Stammeshäuptling um die Ecke kommt mit einem Krug auf dem Kopf. Also ich glaube, da gibt es so klassische Klischeebilder, die sich dann so ein bisschen in Worten manifestieren.
Ja, auf jeden Fall furchtbar. Andere furchtbare Phänomene.
David, super Überleitung.
Ja, kann sie nicht lernen. Ich habe am Wochenende DEL2 Eishockey geschaut. Dabei entdeckte ich, dass der Stadion-DJ in Bietigheim bei Gegentreffern das Lied... Was?
Ich lache einfach nur schon mal. Alles gut.
Ja gut. Bei Gegentreffern das Lied Fuck You von Lily Allen spielte. Ich fand es großartig. Was denkt ihr, sollte es in Fußballstadien auch Jingles für bzw. gegen die Gastmannschaften geben? Gab es sowas schon mal in der Vergangenheit?
Naja, wenn ich deiner Logik folge, dann müsste ich ja im Stadion einfach auch Gegentore des Gegners total bejubeln, einfach um der Leidenschaft willen, weil es ja auch Leute gibt, die das, sich über das Gegentor freuen. Mache ich aber nicht. Also nee, man müsste das mal ausprobieren. Mir ist der Gedanke zunächst erstmal fremd.
Ja, mir ist der Gedanke auch fremd. Ich finde ohnehin, man merkt das jetzt auch gerade bei der Handball-EM, diese Verjingelung, dass permanent irgendeine Kirmesmucke läuft, ist grauenhaft. Das könnt ihr beim Handball auch nicht aushalten, dass du da wirklich Ballermann 1 bis 44 durchgespielt bekommst. Das ist beim Eishockey vielleicht auch noch ein bisschen üblicher und beim Handball auch, weil es eine ganze Menge Unterbrechungen gibt, aber trotzdem, dass du immer da einen mit so einem nervösen Knopf hast, so ein DJ, das brauche ich nicht unbedingt. Ehrlich gesagt, ich denke auch immer, die Stimmung, die kommt von den Kurven, das brauche ich irgendwie nicht irgendwie noch aus den Stadionlautsprechern. Also ich finde es für Eishockey super, für Handball so mittelsuper und für Fußball finde ich ganz grauenhaft.
Aber es ist großartig bei der Handball-WM, so furchtbar das ist, aber du siehst dann wirklich, was psychologisch hochinteressant ist, du siehst wirklich Fans von einer Mannschaft, die kurz vorm Ausscheiden steht. Es sind noch 3 Minuten zu spielen, du weißt ganz genau, die packen das nicht mehr. Und dann kommt aber Sweet Caroline und diese Leute, die eine weite Reise angetreten haben und gerade ihre Mannschaft beim Ausscheiden zugucken, liegen sich in den Armen und singen, oh, 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 oh. Oder genau das gleiche Phänomen, auch wenn Zuschauer beim Stand von 0-4 gegen ihre Mannschaft auf der Videowand zu sehen sind. Und plötzlich sind sie die glücklichsten Menschen der Welt und tanzen und jubeln und zeigen ekstatisch auf die Wand. Also es ist schon mal merkwürdig, was solche Phänomene mit Fans machen.
Das ist wirklich so und habe ich immer befremdlich gefunden, dass du tief traurige japanische, südkoreanische, schwedische, norwegische Fans gesehen hast und die dann plötzlich auf der Kamera sind und einen Turbo anwerfen und sagen, das gibt's doch gar nicht, wir im Fernsehen, Mama, schau mal, winke, winke, winke. Das möchte ich mal sagen, macht mitunter dann auch ein bisschen den vorherigen seelischen Ausnahmezustand, die totale Melancholie auch ein bisschen unglaubwürdig.
Ich find's einfach geil. Mich nimmt's total mit.
Ja, Pommerenke findet einfach alles nur geil. Das sind doch Emotionen.
Ja, du bist ja auch so ein Baby-Bell-Typ und kennst Ulf Kirsten.
Und lassen Sie sich ein bisschen einstimmen durch diese Dynamik auch, die aus den Lautsprechern kommt. Ja.
Na gut.
Ja. Definitiv.
Wollen wir einen Haken dran machen?
Wir machen
einen Haken. Ja, wir machen einen Haken dran. Zumal, liebe Freunde, wir ja auch noch den Impulsvortrag TSG Neustrelitz haben, liebe Freunde.
Ist das eigentlich Absicht, dass wir den Impulsvortrag jetzt immer ganz am Schluss machen, damit Leute vorher abschalten können? Oder hat sich das so einfach so eingespielt?
So ist es gewollt, mein Lieber. So ist es gewollt.
Okay. Neustrelitz ist dran.
Ist euer Verein auch klein? Ihr seid nicht allein. Wir schauen mal bei euch rein.
Ja, liebe Freunde, es geht um die TSG Neustrelitz, Sportverein aus Mecklenburg-Vorpommern. Und mir ist dieser Verein quasi zugeschanzt worden von Tim Pommerenke, dem, glaube ich, dieser Name dieser TSG einfach so ein bisschen durch den Kopf spukte, auch weil sie unweit unserer Arbeitsstätte in Berlin ist. Wir halten mal fest, ein Verein aus Mecklenburg-Vorpommern, ein Fusionsverein, der früher ein bisschen anders hieß, dazu komme ich gleich noch, spielt in der Oberliga Nord-Nordost, war zwischendurch auch mal Meister der Regionalliga, hätte beinahe in die dritte Liga aufsteigen können, ist ansonsten aber eher ein bisschen unspektakulär, was man auch am Logo oder am Wappen sieht. Das sieht so ein bisschen aus wie das Wappen oder das Logo der örtlichen Bäderbetriebe. Da könnte man auch noch mal ran, wenn man nicht Anzeigler ist, der sagt, an Wappen darf überhaupt nicht rangegangen werden. Alles los ging sehr, sehr früh, nämlich glaube ich 1919, dann gab es diverse Fusionen. Es gab natürlich eine sehr, sehr bewegte Zeit in der DDR-Liga, also während der deutschen Teilung. Unter anderem 78, 79, 80, 81, 82 hat die TSG Neustrelitz gespielt. Damals hieß die Spielstätte noch Stadion der deutsch-sowjetischen Freundschaft und war immer ausgestattet mit einer ganzen Menge sowjetischer Gastspieler, was daran lag, dass sehr, sehr viele Garnisonen in Neustrelitz stationiert waren. Das bedeutet, es gab eine ganze Menge Sowjetsoldaten. Unter anderem gab es außer Sowjetunion einen Spieler, Gennadi Petrov, der große Aufmerksamkeit erzeugt hat, und der Pelé genannte Suleiman Tscherev aus Guinea, der Mann aus Guinea. Und auch aus der Aufsteigermannschaft waren es 5 Sowjetsoldaten, die dabei waren. Durchaus eine illustre Truppe. Das Stadion, das Parkstadion ist so halbgeil mit Laufbahn. Möglicherweise könnte man da ein bisschen mal was dran tun. Fast 7000 Zuschauer und naja, ist so, sagen wir mal, mittelatmosphärisch. Mhm. Dann will ich kurz erklären, wie es zu dem etwas spröden Namen TSG Neustrelitz kam. Es gab in der DDR die zentrale Sportvereinigung Empor für den ganzen Bereich Handel und Versorgung. Insofern hieß die Betriebssportgemeinschaft in Neustrelitz zwischendurch mal Empor Südneustrelitz. Später nannte sie sich nur noch, weil es ein bisschen komplex war, Empor Neustrelitz. Und dann, sehr, sehr schön, 71 übernahm der Betrieb maschinelles Rechnen die Trägerschaft. Insofern gab es damals den Namen BSG MR für maschinelles Rechnen Neustrelitz. 72 gab es noch eine beinahe Fusion mit der BSG Lokomotive Neustrelitz. Und dann gab es noch weitere Betriebe 1975, sodass ganz am Ende die Turn- und Sportgemeinschaft Neustrelitz entstand. Irgendwann wurde da ein bisschen was am Stadion gemacht. Nach der Wende, nämlich 97, 98. Dann gab es auch noch insgesamt, wie gesagt, 7000 Plätze, eine Tribüne an der Westseite und außerdem noch einen separaten Gästeblock, den man ja auch immer braucht, wenn man in der Regionalliga spielt. Das ist ja immer dann so ein kleines bisschen schwierig für die Vereine, diese ganzen Vorschriften zu erfüllen. Bemerkenswert außerdem noch, Thomas Bredaric war mal Trainer da. Und außerdem gibt es das TSG-Maskottchen Mackie, ein sehr, sehr schlecht gelaunter Stier.
Mackie!
Der möglicherweise ein kleines bisschen dieses Mecklenburg-Vorpommersche Phlegma mit aufgreifen soll, von denen es ja immer heißt, ja, die sind ein bisschen stockig, aber wenn sie nicht mal ins Herz geschlossen haben, dann sind das richtig gute Typen. Ist natürlich auch alles Quatsch. Mecklenburger haben ja nicht so per se ein Herz aus Gold. Das ist sicher eher so, sagen wir mal so, landsmannschaftliche Folklore. Aber Mackie war, habe ich nämlich gefunden, er war zwischendurch auch mal auf der Maskottchenparade auf der Hanse Sail in Rostock, unter anderem mit Kalle von Hansa Rostock und Wolfi von den Rostock Seawolves. Also er kommt rum, der kleine Mackie. Derzeit, wie gesagt, Oberliga Nordost, dort möchte ich mal sagen, so mittelperspektivisch, aber möglicherweise wird es ja irgendwann was, zumindest was mit der Regionalliga. Ich glaube, das wäre dann schon ganz gut. Unter den ganzen berühmten Söhnen und Töchtern von Neustrelitz, der alten Residenzstadt, findet man leider gar keinen einzigen Fußball. Da gibt es einen Hauptpastor in Hamburg und einen deutsch-bolivianischen General im Ersten Weltkrieg und im Chaco-Krieg, was das immer gewesen sein möchte, aber keinen einzigen Fußballer, was möglicherweise auch die Bedeutung der TSG Neustrelitz in der Stadt ganz gut unterstreicht. Und damit senke ich meine Stimme und sage, danke TSG Neustrelitz, dass ihr da seid und vielleicht, auch weil die Zeit schon ein bisschen vorangeschritten ist, drehen wir spontan das Glücksrad und schauen mal, ob es möglicherweise auch mal wieder Clubs aus dem Freien Westen gibt.
Ja, Moment. Noch nicht drehen. Mir kommt gerade eine ganz vortreffliche Idee. Wollen wir nicht ein Maskottchen für unseren Podcast entwickeln? Ein eigenes Maskottchen für Zeigler und Köster. Vielleicht Dödel heißt es, glaube ich. Dödel wäre ein guter Name
für unser Maskottchen. Tatsächlich. Aber pass auf, es muss so ein Dödel sein, aber er darf natürlich nur halb irrigiert sein.
Ja, nur weil du wieder einen Bielefelder haben möchtest.
Oder haben wir noch eine andere Idee?
Nein, aber Dödel ist doch ein super Maskottchen.
Ja, es muss auch kein Dödel sein. Wir können uns ja was ausdenken.
Das kann doch ein possierliches Tierchen sein, was einfach nur Dödel heißt.
Ja, das wäre doch sehr schön. Und es wäre doch schön, wenn, liebe Freunde, ihr, unsere Leser und Hörer, uns ein paar Vorschläge schickt. Alle, die ein bisschen zeichnerisch begabt sind, die mal Textilgestalten in der Schule hatten oder Kunst oder so, die schicken uns bitte mal Entwürfe für unser Zuckmaskottchen. Zucki kann es auch sein. Nee, Dödel finde ich besser. Ja. Ich finde Dödel das genau richtige Bezeichnung für unser Maskottchen. Also das ist hiermit festgelegt, wir machen das. Ja.
Schickt uns doch mal Vorschläge.
Vielleicht ein Tier nehmen, was noch nicht so abgenutzt ist. Erdmännchen oder so. Irgendwas in der Richtung.
Das Erdmännchen Dödel.
Schickt uns mal Vorschläge für unser eigenes Maskottchen. Und ich habe, es fällt mir gerade ein, ich habe ein ganz altes Maskottchen, oder es ist mehr so eine Figur des FC Porto bei mir. Und zwar hat die hinten so eine Schnur. Und wenn man die Schnur zieht, dann kommt vorne ein großer Dödel raus. Aber ein eindeutig voll irrigierter. Und zwar unter dem Vereinswimpel, den er sich so vor den Bauch hält, geht dann dieser Dödel hoch. Würde ich jetzt als Idee nicht weiter verfolgen, aber es gibt's auf jeden Fall. Ich kann das mal zeigen, vielleicht auf unserem Insta-Account.
Ihr könnt auch schon loshäkeln, ihr könnt auch schon losfilzen oder was ihr auch immer machen wollt. Ihr könnt auch schon direkt fertige Maskottchen schicken.
Ich find's einfach schön. Und jetzt bitte das Glücksrad.
Ich drehe. Na, was haben wir denn da? Der erste FC Bocholt.
Erster FC Bocholt.
Vom Hünting.
Okay, da wüsste ich jetzt ganz wenig aus dem Stegreif, aber es geht wieder raus, die Einladung herzlich an Menschen, die für den Ersten FC Bocholt arbeiten. Wenn ihr ganz, ganz wichtige Dinge habt, die unbedingt jeder wissen sollte über einen Verein, teilt sie uns mit per Mail. Sowas wird dankbar gerne hier angenommen. Aber ansonsten recherchiere ich natürlich auch nochmal, was es für über den Verein Wichtiges gibt. Nächste Woche also der Erste FC Bocholt. Okay.
Also ich habe es ja eben schon reingeworfen, der wunderbare Erste FC Bocholt spielt im traditionsreichen Stadion am Hünting. Ich erinnere mich noch früher an Jochen Hageleit und Manni Breukmann und Werner Hansch, die sich immer während Sport und Musik gerne mal in der zweiten Liga vom Hünting meldeten. Das hat einem immer so ein bisschen Gänsehaut auf die Rücke getrieben. Also wir freuen uns sehr, dass der Erste FC Bocholt dabei ist, mindestens so sehr wie über die TSG Neustrelitz. Und sind ansonsten froh, dass ihr wieder dabei wart bei dieser runden Stunde Fußball und sind nächste Woche wieder da und freuen uns dann auf Bocholt, auf die nächsten Tour von Edin Dzeko, auf Babybel und auf andere Songs und natürlich auf unser Maskottchen Dödel, das wir hiermit spontan durch Arndt aus der Taufe gehoben haben. Wir freuen uns auf euch nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben.
Tim, aber ganz kurz, ganz wichtig doch, Tim, ich trete nächste Woche in Lübeck auf. Was muss ich wissen? Wie ist der Lübecker an sich? Wie sind Lübecker so drauf? Der
Lübecker ist grundsätzlich sehr begeisterungsfähig. Die ganze Stadt atmet den VfB Lübeck.
Ja, hätte ich fragen sollen. Wie heißt man gegen Lübecker? Also gut, ja. Nächste Woche, wenn ich unter dem Eindruck des Auftritts in Lübeck, werde ich dann am Donnerstag mit euch reden. Bin sehr gespannt.
Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
Ja, grüß schön.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Also in diesem Sinne, bleibt's gesund. Alles Gute und bis demnächst. Danke.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL+. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.